Hi, ich bin Niklas und ich heiße euch heute herzlich willkommen aus dem Tonstudio der HFG im FOMA+ Podcast. Heute bin ich hier mit
Carmen Hartmann-Menzel.
Und zusammen möchten wir heute uns dem Thema Social Design nähern. Für den ganzen Ton ist heute Katharina Neugart zuständig. Zuerst mal möchte ich den Begriff Social Design erstmal etwas umreißen für alle, denen der noch nicht so ganz geläufig ist. Social Design ist die Schaffung neuer Bedingungen in Städten, Unternehmenskulturen, Gemeinden oder Teams mit dem Ziel, das bürgerliche oder kulturelle Engagement zu vertiefen und die Kreativität, Widerstandsfähigkeit und soziale Gerechtigkeit der Menschen zu verbessern. Um uns dem Thema so ein bisschen chronologisch zu nähern, möchten wir im ersten Teil erstmal ein bisschen die Ursprünge hinter Social Design beleuchten. Und dazu springen wir mal in die 60er zu Viktor Papaneks Schriften, denn er war einer der ersten, die sich mit Social Design beschäftigt haben. Und sein damaliger Vorstoß in dem Buch bedeutete, jedes Design zu ächten, was die Bedürfnisse von Menschen und Umwelt nicht berücksichtigt. Wollte ich dich fragen, Carmen, was heißt das denn für uns in der Verantwortung als Gestalter der heutigen Zeit?
Naja, wir stehen natürlich vielen Herausforderungen, sehen wir uns gegenüber. Also ich sag mal, das Stichwort Klimakrise ist nur ein Aspekt. Das ist aber natürlich ein globales Phänomen, dem wir nicht mehr aus dem Weg gehen können. Dann natürlich die Digitalisierung, die eine große Transformation bedeuten wird, die auch nicht irgendwie auf einzelne Teilbereiche sich beschränken wird, sondern die gesamte Gesellschaft erfasst. Insofern würde ich sagen, dass wir natürlich auch als GestalterInnen da unsere Rolle ein Stück weit vielleicht neu oder nochmal schärfen müssen, neu definieren oder schärfen müssen, weil ich das Social Design, du hast es ja schon ein bisschen eingeleitet, worauf das letztlich abzielt. Man muss natürlich da vielleicht sich erstmal die Frage stellen, was bedeutet sozial? Also sprechen wir von der sozialen Interaktion zwischen Menschen in kleineren Gruppen oder fahren wir wirklich eine größere Perspektive auf und sagen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage. Und diese Themen, die ich stichwortartig da genannt habe, die werden natürlich auch uns als GestalterInnen betreffen und da werden wir entscheiden müssen, welche Rolle wir da einnehmen. Also sind wir diejenigen, die sozusagen im mehr oder minder traditionellen Sinne weiterhin Produkt und Dienstleistungen gestalten, oder nehmen wir eine Rolle ein, die moderierend wirkt, die vielleicht hilft, komplexe Sachverhalte zu explizieren in Form von Visualisierungen, Modellen und Ähnlichem, sodass sie eben auch einem breiteren Publikum, verschiedenen Stakeholdern mit verschiedenen fachlichen Hintergründen eben besser zugänglich sind oder überhaupt eine Gesprächsgrundlage bilden. Oder skizzieren wir Zukunftsbilder, ja, mögliche Szenarien, wie die Welt aussehen kann. Und da steckt natürlich auch entsprechende Verantwortung drin, die auch mit Fragen von Werten oder von Haltung zu tun hat, die man aber verhandeln muss. Also das entscheiden nicht alleine wir, sondern da wird es sicherlich einen Diskurs geben müssen, darüber zu sprechen und diese Themen zu bearbeiten. Und ja, ich glaube, da steckt es drin, da den Weg zu finden, was da unsere Rolle sein wird.
Du sprachst ja gerade schon von der klassischen bisherigen Dienstleistung und produktorientierten Gestaltung, hast aber schon angerissen, dass es sich ja auch eher um Systeme dreht. Also kann es sein, dass unser Denken sich eher auch in Thinking in Systems, in größeren oder kleineren Systemen dann bewegt?
Ja, davon bin ich überzeugt. Ich meine, wir sehen das ja auch heute tatsächlich schon in der klassischen Produktentwicklung. Wir haben es zunehmend natürlich mit Produkt-Service-Systemen zu tun. Das heißt, ja, wie wir ein Interface uns ja auch damit beschäftigen, ja, dass das eben nicht nur darum geht, eine Hardware zu gestalten, sondern dann hängt dann vielleicht auch noch ein digitaler Service dran. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die schon eine Weile anhält. Oder überhaupt, wenn man im Softwarebereich arbeitet, dann kann man sag ich mal, ein Softwareprodukt in diesem Sinne gibt es da so gar nicht mehr, sondern die Sachen sind natürlich vernetzt, Daten kommen irgendwo her, es gibt Schnittstellen und das heißt, man muss das natürlich ganzheitlich betrachten und man muss das systemischer betrachten. Und da schließt sich natürlich auch die Frage an, wenn man jetzt, es gibt unterschiedliche sozusagen Definitionen auch von dem, was Social Design ist oder leistet. Ja, das einerseits dieses Social Design for the other 90%, also wo es darum geht, sag ich mal, vor allen Dingen in Entwicklungsländern zum Beispiel Projekte anzustoßen, die dort Lebenssituationen verbessern. Oder eben, dass man mit ja wie auch immer abgegrenzten kleineren Communities arbeitet, im kommunalen Umfeld, in einem Kinder- und Jugendhaus zum Beispiel oder solche Dinge, um sozusagen den Personen oder diesen Communities Communities auch ein Stück weit Selbstwirksamkeit zu vermitteln, also oder sie dabei zu unterstützen, selber Themen für sich zu entwickeln, methodisch das zu begleiten, also wo das eher um Moderation geht, oder ob wir eben wirklich über große Transformationen sprechen, die dann eben auch gesellschaftsrelevant sind. Auch das wird inzwischen schon unter dem Begriff des Social Design subsumiert.
Ich denke, Design wird dort auch eine mediatierende Rolle einnehmen, also zwischen verschiedenen Fachgebieten auch vermitteln müssen.
Ganz sicher.
Denn diese Sache, die du gerade beschrieben hast, mit Communities zu arbeiten, heißt ja, dass sie eine gewisse Selbstständigkeit auch erhalten müssen. Und das kann ja nicht passieren dadurch, dass ich von außen ihnen eine Glocke überstülpe, sondern mich eben hineinzuversetzen. Also zum einen natürlich klar, mir rauszufinden, wie verhalten sich Menschen, wie verhält sich diese Community, aber auch so in dieses Human-Centered Design einzutauchen. Siehst du Social Design als eine für sich selbst isolierte Designpraxis oder sollte sie eigentlich eher mit verschiedenen Bereichen irgendwie zusammenarbeiten?
Oh, das ist schwierig. Also ich meine, wenn man in die Designlandschaft schaut und sich, sage ich mal, auch Begrifflichkeiten näher anguckt, die da so unterwegs sind, ja, wir haben ja nicht mehr einheitliche Begriffe, wenn wir über, sage ich mal, das weite Feld der Kommunikationsgestaltung sprechen, ja, wir nennen das bei uns jetzt eben KG, aber es gibt auch das Information Design oder das klassische Grafikdesign, wie das auch noch bezeichnet wird, da fängt es ja schon an, dass wir da schon nicht, sag ich mal, einheitliche Begriffe in unserer Profession verwenden. Insofern fällt es mir sowieso schwer, weil ich da jetzt auch sicherlich nicht die absolute Oberfachexpertin im Bereich Social Design bin, den Begriff absolut abzugrenzen, sondern wie gesagt, ich glaube oder meine Überzeugung ist, dass wir einfach mit komplexeren Fragestellungen zu tun haben, die auch, sag ich mal, jenseits der Fokussierung auf das, was Unternehmen damit machen, Antworten finden müssen. Also wenn, es gibt im Bereich der Nachhaltigkeit, sagt man, es gibt natürlich die natürlichen Ressourcen, also das, was die Erde uns sozusagen mitbringt, Dinge, mit denen wir arbeiten können und die uns das Überleben sichern. Auf dieser Grundlage können soziale Systeme entstehen, also dass Menschen eben auch, in dem zum Beispiel Verteilungsgerechtigkeit herrscht, auch in Frieden miteinander leben können. Und erst wenn diese beiden Grundlagen gegeben sind, dann kann es eine wirtschaftliche Prosperität geben. Gibt es auch Wirtschaftswissenschaftler, die das im Übrigen so sagen. Und das bedeutet, dass wir, glaube ich, so in der Art und Weise, wie wir an manchen Stellen agieren, Raubbau betreiben und einfach Ressourcen eben nicht fair verteilen. Das werden wir umdenken müssen, wenn wir tatsächlich in einem sozialen Frieden leben wollen. Und in diesem Kontext würde ich Social Design tatsächlich eher verstehen, wo, wie gesagt, Methoden auch der Partizipation stattfinden müssen, auch nicht nur mit den Nutzerinnen und Nutzern, sondern auch mit anderen Fachexperten. Also ich würde mir als Gestalter nicht sozusagen die Hybris zusprechen, dass ich jetzt irgendwie soziale Systeme ändern kann. Ja, da braucht es Fachexperten, die das begleiten können. Und wie du es angesprochen hast, glaube ich, dass das für uns in erster Linie aufgrund unserer Kompetenzen, Dinge explizieren zu können, visualisieren zu können, fassbar machen zu können, in Form von Modellen, Prototypen, Prozessdarstellungen oder um Zusammenhänge sichtbar zu machen, können wir das unterstützen. Das denke ich. Und ich denke auch, dass wir dadurch, dass das Design ja anders jetzt vielleicht als die, verkürzt gesagt, klassischen Wissenschaften, eher versuchen, so einen Ist-Zustand zu erfassen und damit auch erklärbar zu machen, die Gestaltung ja immer projiziert. Der Entwurf ist etwas, was nach vorne guckt, dass wir da durchaus die Möglichkeit haben, wünschenswerte, wie das Herbert Simon so schön genannt hat, wünschenswerte potenzielle Zukünfte aufzumachen, die dann eben diskutiert werden können. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Teilaspekt unserer Arbeit werden. Davon bin ich überzeugt, ja.
Ich frage mich auch oft, ob bisher betreibt ja Design eigentlich immer einen Wirtschaftsnutzen. Also oft kommen ja Menschen aus der Wirtschaft zu uns und sagen, hey, wir haben diese Problematik, dieses Problem treibt uns um. Findet dafür bitte eine Lösung. Das heißt, es geht um einen gewissen Mehrwert, den man mit Gestaltung bisher auch monetär generieren kann. Du hast es ja gerade schon angesprochen, dieser Mehrwert, den wir generieren können, sollte natürlich auch einen sozialen Impact haben. Aber da steht natürlich die grundsätzliche Frage, wer bezahlt das? Beziehungsweise wer drückt sozusagen diesen Wandel von ich generiere Mehrwert in Wirtschaftszahlen hin, ich generiere Mehrwert in sozialen Zahlen, sage ich mal.
Ja, die Frage ist ja, ob das tatsächlich ein Widerspruch sein muss. Also ich sag mal, wenn man in den klassischen vielleicht Geschäftsmodellen der 60er, 70er Jahre denkt, dann bedeuten natürlich oder bedeutet Wirtschaften im Unternehmen natürlich Umsatz generieren. Das wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern. Aber die Frage ist ja auch, was ist denn da draußen los? Also ich muss ja auch die Personen erreichen, die ich erreichen will, die für Dinge auch eine Investition tätigen wollen, um sie nutzen zu wollen. Und da werden auch natürlich Fragen gestellt in Bezug auf, tut mir das gut? Ist das eigentlich auch für eine Gemeinschaft noch fair? Wo ich glaube, vor allem die junge Generation da anders denkt. Ja? Und das wird der Markt auch ein Stück weit fordern. Und ich würde mal auch davon ausgehen, dass natürlich die Ressourcenverknappung, wir sehen das jetzt, ja, jetzt ist 100 Tage ist ja schon schlimm genug, Krieg in der Ukraine, wie das dann plötzlich alles durcheinander wirbelt. Ja, diese Teuerungsrate, die hat definitiv soziale Konsequenzen, ja, die wir jetzt als GestalterInnen natürlich so in der Art nicht beeinflussen können, aber sie wird natürlich Unternehmen zum Umdenken anregen und da passiert ja auch schon einiges, dass Unternehmen versuchen auch nachhaltiger mit ihren Ressourcen umzugehen. Und ich meine damit nicht das irgendwie Greenwashing oder so, sondern da auch soziale Verantwortung zu übernehmen. Das ist definitiv eine Forderung, denen werden auch Unternehmen nicht entgehen. Und wir als GestalterInnen tragen auch inzwischen schon länger dazu bei, Geschäftsmodelle auch zu entwickeln. Also wenn wir, sag ich mal, andere Perspektiven aus der NutzerInnensicht in die Projekte hineintragen, weil wir mit unserer Empathie hoffentlich auch Zwischentöne aufnehmen, dann glaube ich, können wir da auch durchaus Dinge verändern. Und ich glaube, dass das auch zunehmend wichtiger wird. Also wir sollten aus diesem Selbstverständnis, ja, gute Ideen oder Problemlösungen zu liefern für eine klar umrissene Fragestellung in einem Projekt, uns verabschieden und da ja unseren Kompetenzen Rechnung tragen und da vielleicht auch ein bisschen mutiger sein. Und dafür brauchen wir aber auch mehr Einblick tatsächlich auch in so wirtschaftliche Themen.
In Zeiten, in denen Autos auf Halde stehen, weil Chips fehlen, in Zeiten, in denen Lieferungen über Wochen oder Monate hinken, sieht man einfach auch mal, wie sehr man daran gewöhnt war, dass alles zu jeder Zeit auch vorhanden war, abgreifbar war, baubar oder herstellbar war. Und dadurch generiert sich ja auch gerade ein völlig anderer Need auch für Produkte, die ja sonst vor ein paar Jahren war es kein Problem, den Chip aus China zuerst dorthin zu fliegen, dann ihn dort umzubauen, dann nach Deutschland zu bringen und damit was zu machen. Ist ja nicht mehr. Das heißt auch, Konzepte, wie Produkte verteilt werden und wie Produkte überhaupt an den Nutzer kommen, ändern sich ja gerade rapide. Und auch in Zeiten von Krieg merkt man auch erstmal, wie labil eigentlich unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem auf solche Sachen auch reagiert und wie fragil wir da zwischen diesen großen Mächten auch sitzen. Könnte Design da auch eine stabilisierende Wirkung auf solche Prozesse haben?
Das kann ich nicht wirklich beantworten, glaube ich. Ich glaube, dass GestalterInnen auf jeden Fall andere Fragen stellen könnten. Du hast es gerade ja angesprochen, also Autos, die auf Halde stehen, weil keine Kabelbäume oder Chips mehr da sind. Was passiert da gerade, wenn man jetzt dieses Beispiel der Mobilität heranzieht? Ja? Wir haben den Individualverkehr über gute 100 Jahre ausschweifend gepflegt. Ja? Das hat natürlich auch Aspekte der Bequemlichkeit. Das ist nach wie vor ein wichtiger Wirtschaftsmotor, vor allen Dingen in der Bundesrepublik. Aber jetzt, was tut man jetzt in der Transformation der Mobilität? Man tauscht eine Antriebstechnik aus. Also der Verbrennermotor geht raus und die E-Mobilität geht rein sozusagen. Auch da brauchst du im Übrigen im Moment kein E-Fahrzeug bestellen, weil das kannst du in einem Dreivierteljahr vielleicht nochmal nachfragen.
Gleiches Problem wie überall.
Ja, absolut. Aber da sind ja, sag ich mal, die Prozesse davor und dahinter sind ja einfach nicht geklärt. Also klar, in unserer europäischen CO2-Bilanz ist das schön. Ja, das wird der CO2-Ausstoß wird natürlich da minimiert. Aber wo kommt die Akkutechnologie her? Wo kommen die Ressourcen dafür her? Ja, aus Südamerika, aus afrikanischen Ländern wie dem Kongo, wo, sag ich mal, nicht die Arbeits- und Rahmenbedingungen, auch nicht die Umweltstandards herrschen, dass man das wirklich verantwortungsvoll betreiben kann. Das muss man mal wirklich so sagen. Und da wird nicht die richtige Frage gestellt. Ja, wir denken da in Komponenten. John Chris Jones hat im Prinzip das Design so ein bisschen den Blick auf das Design insofern aufgedröselt, dass er gesagt hat, es gibt sozusagen so eine ganz kleinteilige Ebene. Auf Komponentenebene kann ich ein Thema betrachten. Ich kann es auf Produktebene, also dann das wäre dann das Auto, ja, also die Komponente der E-Motor, dann das Produkt, das Auto. Dieses Auto bewegt sich in einem bestimmten System. Straßenverkehr in der Bundesrepublik. Und dann hat es aber natürlich auch noch einen gesellschaftlichen Aspekt. Also der bedeutet etwas für eine Stadt. Ja, Stuttgart steht hauptsächlich im Stau. In Aalen steht man im Stau. Überall steht man im Stau. Feinstaub hat man jetzt gelernt, ist auch viel Reifenabrieb. Aber trotzdem hat natürlich auch das Auto damit zu tun, dass da klimatische Verhältnisse in so einem Stadtraum nicht stimmen. Und trotzdem hält man diesem Konzept fest. Man stellt also nicht Mobilität, sag ich mal, oder das System der Mobilität grundsätzlich in Frage, wo man vielleicht auch mal darüber nachdenkt, okay, ÖPNV haben wir ja vielleicht nicht optimal an vielen Stellen, also im urbanen Raum sicherlich in weiten Teilen ausgereift.
In den Ballungsgebieten ist es kein Problem.
Ja, ja,
aber
ist kein Problem.
Je weiter man rauskommt, siehe hier, wir leben hier an der württembergisch-bayerischen Grenze, sobald man in diese Richtung kommt, wird
es
auch.
Nacht.
Ja, gute
das,
Nacht. Ja.
Das kann man so sagen. Ich wohne ja jetzt seit gut 2 Jahren in der Provinz und ich bin eine sehr begeisterte ÖPNV-Nutzerin, aber ich werde sehr frustriert. Und es ist ganz interessant, ne? Jetzt gab es einen Deutschland-Trend zu diesem 9-Euro-Ticket, das ja jetzt seit dem 1. Juni verfügbar ist, wo man denkt, hurra, ja, es wird günstig. Also so, man macht so eine ganz einfache Maßnahme für ein komplexeres Thema. Ja? Also wie gesagt, Mobilität. Natürlich mit dem Ziel, da Leute vor allen Dingen finanziell jetzt zu entlasten wegen der Inflation. Da hat man Leute gefragt, und wie findest du die Idee? Und 64% der Deutschen sagen, ja, super. Ja,
es ist ein kleiner Hebel, den man in Bewegung gesetzt hat, wo man eigentlich denkt, okay, es hat sich vielleicht zu einem gewissen Teil ganzheitlich was getan. Hat es aber nicht. Also
nein.
Du sprachst gerade von einem Modell, was ja wirklich in der gesellschaftlichen Ebene mehr oder weniger aufgehört hat. Und in Zeiten von Globalisierung frage ich mich, da solltest du ja eigentlich eine Ebene drüber gehen. Also wenn wir uns globalisieren in Form von, dass Rohstoffe aus dem Kongo, aus Südafrika oder Südamerika hier zu uns kommen, warum sollten denn auch nicht die Auswirkungen, die diese Prozesse haben, auch zu uns kommen und in diese ganzheitliche Denke mit eintreten? Und auch in Bezug auf das 9-Euro-Ticket, klar, es ist schön irgendwie herauszufinden, okay, ich habe einen kleinen Hebel und kann Leute mobilisieren, aber das ist ja nur ein Part von diesem ganzheitlichen System.
Zumal die Leute tatsächlich, zumindest dieser Umfrage nach, nicht mobilisiert werden. Also über 50% haben gesagt, sie werden das definitiv nicht nutzen. Ja, also offensichtlich ist es nicht das Thema Preis, sondern man muss strukturell dahin gucken. Und das meine ich mit System. Ja, man hat das einfach vernachlässigt. In Bayern zum Beispiel ist der ÖPNV Sache der Kommunen. Also da kann also jeder, sag ich mal, kommunale Fürst, kann also sozusagen sein Ding machen. Und was dann sozusagen an den Rändern passiert, an den Schnittstellen, das ist eine andere Thematik. Und dann passieren genau diese Dinge, dass man dann im wunderschönen, in der Metropole Wörth strandet, ja, also nichts gegen Wörth, aber ja, da ist die Landesgrenze und dann stehe ich da, ja, dann kann ich dann eine Dreiviertelstunde warten oder in Ellwang 2 Stunden rumstehen. Das sind natürlich Dinge, die das nicht attraktiv machen, und das ist nicht nur eine Frage des Preises, und das meine ich mit systemischem Denken, sozusagen nicht nur an einem kleinen Rädchen irgendwie zu denken oder die Busse schöner zu machen oder so, ja, das ist ja genau das, was im Individualverkehr passiert, auch mit dem autonomen Fahren. Man denkt das Auto sozusagen als das, was der ÖPNV schon kann, ja, als Entertainment-Raum oder Arbeitsraum, ja, weil ich selber nicht mehr am Steuer sitzen muss. Das wird aber keinen Stau verkürzen, das wird keinen Parkplatz mehr generieren und das wird auch sicherlich die Lebensqualität vor allen Dingen in Ballungsgebieten nicht maßgeblich erhöhen, ja, das wird auch diese Verkehrsproblem nicht lösen.
Das Problem ist ja dieses System, dieses Individualverkehrssystem, was ja auch immer, natürlich klar, es ist Teil unseres Wirtschaftssystems, wie du vorhin noch erwähnt hast, dass wir natürlich als Deutsche darauf aufbauen, aber das bringt uns ja in dem Sinne nicht weiter, etwas, was Altes, was schon in 100 Jahren da ist, sozusagen auf Teufel komm raus weiterzuführen und nicht darüber hinaus zu denken.
Ja, weil klar, ich meine, neue Technologien sind großartig und werden auch ihren Beitrag natürlich leisten, aber es ist die Frage, wie das eingebunden ist. Also nur sozusagen die Technologie auszutauschen, alles andere nicht in Frage zu stellen, das wird nicht zu dem
Ergebnis. Das ist nicht weitreichend genug. Nein. Das ist kein ganzheitlicher Ansatz.
Und
da spielt natürlich auch der Vorteil von einer gewissen Analysefähigkeit hier rein, auch wirklich komplexe Probleme in Einzelne dazu zu legen.
Absolut.
Und sich vielleicht für diese Bereiche eben auch den entsprechenden Experten zusammenzuholen, um wieder diese mediatierende Rolle einzunehmen und rauszufinden, wie vielleicht dieses System besser zusammenarbeiten kann.
Ja.
Wenn wir jetzt mal an diese Herangehensweise aus der gestalterischen Blase oder im Gedankengut gehen, inwiefern unterscheidet sich das denn von der bisherigen Herangehensweise an Produkte oder an Services?
Gute Frage. Also meine Standardantwort in der Vorlesung auf solche Fragen ist immer, it depends. Es kommt darauf an, natürlich, wo das verortet ist. Ich denke, so von der generellen Methodik sind wir da, glaube ich, grundsätzlich gut gerüstet. Ich denke, dass sich die Prozesse insofern, zum Beispiel, wenn man jetzt im kommunalen Umfeld oder im städtebaulichen Umfeld arbeiten würde, ein Thema angehen würde, wie zum Beispiel das Thema Mobilität, dass man es da mit anderen Stakeholderinnen auch zu tun hat. Ja, die man jetzt so aus diesem klassischen Unternehmensumfeld, wo wir uns ja als GestalterInnen weitestgehend bewegen, vielleicht nicht so kennt, weil da andere Gesetzmäßigkeiten vielleicht herrschen, weil es andere Finanzierungsmodelle gibt, weil andere Entscheidungsprozesse zum Beispiel im Stadtrat etc. anstehen, wo Dinge beschlossen werden müssen oder so, dass man da, glaube ich, auch in der gemeinsamen Arbeit, in so einem ja vielleicht auch partizipatorischen oder interdisziplinären, transdisziplinären Prozess, vielleicht einen etwas längeren Atem braucht, offene Ohren, sich da auch reinzufuchsen in solche Konstellationen. Und sich auch nicht frustrieren zu lassen, ja, weil vielleicht die Änderungen, die man mit einem guten Willen irgendwie im Kopf hatte, vielleicht dann doch nicht so weitreichend sind, wie man sich das erhofft hat, sondern das sind unter Umständen kleine Schritte, auf die man sich einstellen muss, von denen darf man sich aber dann nicht eben entmutigen lassen. Also ich glaube, dass es eine große Herausforderung ist zwischen dem, was vielleicht ein ideales Zielbild ist, auf der einen Seite im Entwurf und dem, was dann machbar ist, auf der anderen Seite, dass man dieses Austarieren auch für sich selber dann hinkriegt. Aber ansonsten glaube ich, ist es vor allem eine erhöhte Herausforderung vielleicht in noch breiteren trans- oder interdisziplinären Teams zu arbeiten möglicherweise und längere Prozesse auch zu begleiten. In einem Unternehmen wird das vermutlich etwas ähnlich ablaufen, wie wir das jetzt schon kennen in der Produktentwicklung, aber mit anderen Fragestellungen.
Ich denke auch, man hat es auch jetzt mitbekommen, dass der Chef-Service-Designer aus UK arbeitet ja mittlerweile für die deutsche Bundesregierung und in dem Bereich tut sich ja auch was, aber wahrscheinlich eben durch diese komplexen Strukturen, die du beschrieben hast, auch sehr, sehr langsam. Heißt es dann auch für uns, vielleicht Ziele auch etwas niedriger zu stecken, als man die sich eigentlich erhofft hätte?
Ah, Ziele würde ich vielleicht nicht niedriger stecken, aber ich würde sie realistischer in ihrer Umsetzbarkeit versuchen zu bewerten. Ja, und einfach mit so einer gewissen, ich nenne es mal Terrier-Mentalität, auch an den Themen dran zu bleiben. Ja, ich glaube, dass man das braucht. Man braucht manchmal, glaube ich, einen langen Atem. Aber den braucht man auch jetzt schon. Ja, also, sag ich mal, wenn man mit Unternehmen arbeitet, die jetzt vielleicht menschenzentrierte Gestaltung noch nicht so fest in ihrem Portfolio verankert haben oder in ihren Prozessen, dann braucht man auch einen langen Atem. Und ich glaube, das wird das Gleiche sein. Ja, das vielleicht kann ich dazu sagen, ja.
Bezüglich der deutschen Gestalterlandschaft gibt es ja im Bereich Service Design immer noch sehr, sehr kleine Margen irgendwie. Wie ist denn so die Gesicht als jemand, der aus der Berufsperspektive darauf blickt? Wie ist denn die Rolle der deutschen Gestalterlandschaft und Service Design oder auch Social Design? Gibt es da schon größere Bestrebungen?
Also im angelsächsischen Raum ist das Thema oder auch in Benelux schon länger wird das diskutiert und auch behandelt, auch in der, sag ich mal, in der Designerinnenlandschaft sozusagen. Ich glaube, hier nimmt das jetzt so seine Anfänge. Es gibt einige interessante Initiativen. Also wenn man zum Beispiel die Hans-Sauer-Stiftung in München anschaut, die da relativ viel anstößt, wo auch ja verschiedene Fachexperten eingebunden sind, glaube ich, kann da oder wird da auch eine Menge passieren oder mehr passieren. Das wird aber auch nicht bedeuten, dass jetzt, sage ich mal, diese Zusammenarbeit zwischen GestalterInnen und Unternehmen damit jetzt verschwindet oder so, sondern es wird sich einfach ein bisschen verschieben, denke ich. In Bezug auf Service Design, muss ich gestehen, kann ich gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Also das ist, ich weiß, dass es in Großbritannien einen deutlich größeren Anteil hat als in Deutschland, aber was ich eingangs schon so ein bisschen beschrieben habe, dieses Thema Produkt-Service-Systeme, in dem wir quasi in der praktischen Arbeit auch schon drinstecken, hat das natürlich an Bedeutung gewonnen. Aber da ist, glaube ich, nochmal eine Weitung auch des Blicks, auch in den deutschen Unternehmen durchaus gefragt, das stärker mitzudenken. Ich meine, das Stichwort Customer Centricity kursiert da ja auch schon länger. Also man hat da durchaus, glaube ich, schon die Anforderung verstanden, dass man da umdenken muss. Aber ja, solche Veränderungsprozesse benötigen halt immer Zeit. Ja, also weil natürlich auch Leute in den Unternehmen, die haben bestimmte Rollen, die müssen umlernen. Ja, oder überhaupt in solchen Teamkonstellationen müssen Leute lernen. Das braucht Zeit. Ja. Also insofern könnte ich das jetzt, glaube ich, nicht wirklich sagen, wohin sich das entwickelt oder welche Rolle das dann spielt oder spielen wird.
Ja, ich glaube, diese ambivalente Bemerkung, it depends, passt da auch, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Es hängt eben davon ab, wie viel Druck natürlich dahinter ist und wo vielleicht auch der beste Ansatz, der beste Hebel gefunden werden kann.
Ja, und welche Rahmenbedingungen natürlich herrschen. Ja.
Wie viel Interesse vielleicht auch aus Politik und in Bürgerschaft auch an solchen Änderungen besteht, weil oft ist ja auch, dass auch gewisse Automatismen eingefahren sind, die man vielleicht auch gar nicht unbedingt so schnell ändern möchte oder ändern muss.
Ja, beziehungsweise es gibt ja immer durchaus auch ein Wechselspiel. Also ich habe es ja, also Stichwort vielleicht auch nochmal Rahmenbedingungen. Die EU hat ja The New European Bauhaus ausgerufen, um genau solche Prozesse eben auch anzustoßen und auch zu befördern. Und da merkt man schon, dass, glaube ich, auch sich das Bild von Gestaltung dann ein Stück weit wandelt. Und das ist natürlich schön für uns, weil da gibt es viel zu tun, hoffentlich. Ja. Und insofern, glaube ich, kann man da, also man muss das, glaube ich, letztlich als Chance begreifen, ja, der Dinge auch tatsächlich verändern zu können oder seinen Teil dazu beitragen zu können.
Ja. Das New Urban Bauhaus wurde ja von der EU ja groß angeteasert und fließt jetzt wahrscheinlich so langsam in Richtung unten. Gibt es denn auch Bestrebungen unserer Hochschule in diese Richtung zu gehen, oder?
Jetzt hoffe ich, blamier ich mich nicht. Ich weiß, dass es im Master, glaube ich, schon durchaus Thema war, dass da immer wieder auch auf Ausschreibungen dann aufmerksam gemacht wird. Aber ich kann im Moment nicht konkret sagen, ob da jetzt konkret was in Planung ist oder ob es da vielleicht auch schon Themencluster gibt, wo man sagt, da sollte man sich drum kümmern, um das tatsächlich auch von diesen Fässchen, die da verteilt werden, auch ein Stück des Kuchens abzubekommen. Kann ich nicht genau sagen.
Also in dem Fall läuft eben sehr viel über Ausschreibungen eben, wo man vielleicht auch mal die Augen offen halten kann,
ja,
ob da vielleicht was dabei ist, was einen vielleicht auch anspricht. Und wir hatten es jetzt auch sehr viel von Denkweisen, von Herangehensweisen. Jetzt mal in einem konkreten Projektkontext, was sind denn vielleicht erste Fragen, die man sich in diesem Bereich stellen sollte, wenn man sich überlegt, ein Projekt in diese Richtung zu machen?
Also ich glaube, man muss vor allen Dingen mit offenen Augen ein bisschen durch die Welt gehen. Also vielleicht auch Dinge, ich hoffe, dass wir das als Gestalterin ja das Sehen so weit gelernt haben und lernen, dass wir, und das sind natürlich auch Dinge auffallen, die vielleicht nicht optimal sind, wo man ja hinterfragen kann, ist das änderbar? Wenn ja, wie? Was könnten die richtigen AnsprechpartnerInnen sein, auf die man dazugehen kann? Kann man vielleicht Kontakt tatsächlich zu einer Stadtteil-Community aufnehmen, wo sich vielleicht auch einzelne Personen schon mit einem Thema befassen? Dann, glaube ich, muss man vor allen Dingen die Augen und Ohren aufsperren, wenn man mit diesen Leuten in Kontakt tritt, was sie umtreibt. Also sich in die Situation begeben, zuhören, Empathie entwickeln und dann, glaube ich, gemeinsam ausloten, was man tun kann. Also was ist erreichbar? Wenn ja, wie? Kann man sich eine Zusammenarbeit vorstellen? Wie könnte man die auch finanzieren? Ja, etc. Also wenn man das jetzt, sage ich mal, in diesem klassischen Social Design Kontext denkt, wenn man mit lokalen Communities zum Beispiel was machen will, das, glaube ich, sind so vielleicht die ersten Schritte, mit denen man das angehen können sollte.
Ich denke, dass eine Kooperation in dem Sinne auch viel, viel Sinn macht. Also wie du es beschrieben hast mit den entsprechenden Stakeholdern. Auch in einem Projektkontext der Hochschule sich dort interdisziplinär zusammenzusetzen, auch mit Stadt und Ähnlichem?
Das ist sicherlich denkbar. Also ich bin ja der Überzeugung, dass eine Hochschule durchaus auch eine Verantwortung hat, auch in so einem kommunalen Kontext. Und warum nicht? Also da sollten die Türen grundsätzlich offen sein. Ja.
Es gab ja auch schon Kooperationen, wenn man den Bahnunterführung sieht, genau. mit den Pegelern, die dort eben diese Verschalung gemacht haben. Also es passiert ja auch viel. Vielleicht hilft da auch ein bewusstes Nachfragen. Ne? Wenn jetzt Thema und vielleicht Kontext der Eco-Mapping vielleicht abgeschlossen ist, gibt es denn da deinerseits irgendwelche Empfehlungen für Fachliteratur oder Systeme, die man sich vielleicht zur Hand nehmen kann, um vielleicht durch so einen Prozess auch besser durchnavigieren zu können?
Ja, also man kann durchaus auf die Website der Hans-Sauter-Stiftung gucken. Da gibt es eine URL socialdesign.org, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Dort gibt es zum Beispiel Methodenkits, die man sich dort runterladen kann oder durchgehen kann, um sich dem Thema so ein Stück weit anzunähern. Und es gab unlängst, ich habe jetzt nicht genau das Publikationsdatum im Kopf, aber auch einen Beitrag dazu in der Page, auch welche Büros in dem Feld unterwegs sind. Also wenn man sich dafür eingehender interessiert und das kennenlernen will im praktischen Studiensemester oder wie auch immer, dann sind das vielleicht so die Anlaufpunkte, die man da nehmen kann.
Okay, Carmen, vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick bekommen über Inhalte und Potenziale dieses Themas. Danke dir für deine Zeit.
Danke auch für die gute Moderation und die interessanten Fragen. Ich hoffe, ich konnte das vielleicht ein bisschen aufmachen. Dankeschön.
Das konntest du definitiv. Vielen Dank.
Danke.
Musik.